Und der Titel der heutigen Predigt ist Wahre Reue. Wahre Reue. Man kann nämlich bereuen, ohne wirklich zu bereuen. Die Bibel spricht von einer falschen Reue. Die Bibel spricht auch von einer richtigen Reue. Und wo ist der Unterschied? Und wir müssen natürlich auf richtige Weise bereuen. Aber wir werden heute sehen, dass man auch auf eine falsche Weise bereuen kann. Und das wäre keine Reue, die vor Gott gilt. Der Apostel Paulus hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Und wir sind ja heute in den Tagen der ungesäuerten Brote. Und eine solche Reue ist natürlich notwendig und Voraussetzung für unser weiteres christliches Leben. Und die Tage der ungesäuerten Brote zeigen uns dies ja auch. Wir müssen aus der Sünde herauskommen. Aber wir können das nicht tun ohne wahre Reue. In 2. Korinther Kapitel 7 spricht Paulus eine interessante Situation an. Er musste die Gemeinde in Korinth zurechtweisen. Und diese Zurechtweisung finden wir im ersten Brief. In dem zweiten Brief spricht er dann von der Reaktion. Und wir lesen hier in 2. Korinther 7 und Vers 8. Denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute, ich sehe ja, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat, so freue ich mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, sodass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Oder anders ausgedrückt, dass keine weitere Zurechtweisung mehr notwendig war. Und dann sagt er in Vers 10, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Er spricht also hier von zwei verschiedenen Arten von Reue, könnte man einmal sagen, von Traurigkeit, von Betrübnis. Wenn wir zurückkehren zu Vers 8 und es noch einmal lesen, da sagt er hier, denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Hier steht im Griechischen ein Wort für reut es mich nicht, was die Bedeutung hat von leid tun. Er sagt hier, also wenn ich euch durch den Brief traurig gemacht habe, so tut es mir nicht leid. Und er sagt, und wenn es mir auch leid täte, ich sehe, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat. Vers 9, so freue ich mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Nun, dieses Wort Reue ist ein anderes Wort. Dieses Wort hat die Bedeutung von eine Änderung der Haltung und der Gesinnung. Es geht nicht nur darum, dass man betrübt ist, dass man einen Fehler gemacht hat, dass man es einem leid tut, dass man einen Fehler gemacht hat und dann seine Wege geht. Es geht darum, dass man seine Haltung ändert, dass man seine Gesinnung ändert, dass eine Änderung in seiner Lebensweise erfolgt. Und so sagt er hier in Vers 10, die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Eine Reue, die niemandem leid tut. Aber er sagt, die Traurigkeit der Welt, die bewirkt den Tod. Also, die Traurigkeit nach Gottes Willen bewirkt wahre, göttliche Reue. Bewirkt ewiges Leben. Eine Reue, die niemandem Leid zu tun hat. Aber die vorübergehende Traurigkeit der Welt, die wird einen von der Todesstrafe für die Sünde nicht bewahren. Und sie wird auch keine Änderung hervorrufen. Und sie kann sogar, wie wir sehen werden, zu physischem Tod führen. Wenn er sagt, hier die Traurigkeit der Welt bewirkt den Tod, das kann sich sowohl auf die Tatsache beziehen, dass der Tod in physischer Weise eintritt, natürlich sogar auch in geistlicher Weise, wenn man sich weigert, die wahre Reue in seinem Leben durchzuführen. Es ist nicht genug, dass man Leid trägt, dass man sich auf sein begangenes Unrecht konzentriert und sagt, ach, das tut mir leid, dass ich das getan habe, ohne daraus die Konsequenzen für die Zukunft zu ziehen. Denken wir an Judas. Judas Iskariot. Schauen wir uns das einmal an, Matthäus Kapitel 27, aber behalten wir uns unseren Finger in 2. Korinther, denn da kommen wir schon drauf zurück. In Matthäus 27, da finden wir die Reaktion des Judas, nachdem er Christus verraten hatte. Hat Judas auf richtige Weise bereut? Matthäus 27 und Vers 3. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er, also Christus, zum Tode verurteilt war, da reute es ihn. Aber hier steht nicht das Wort für die wahre Reue. Hier steht das Wort für Leid tun. Da tat es ihm leid. Es tat ihm leid, dass er Christus verraten hatte. Was war die Reaktion? Und er brachte die 30 Silberlinge den Hohenpriestern und Ältesten zurück. Das waren sie schon gut. Aber die nahmen es nicht an. Vers 5. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Falsche Reaktion. Die Reue des Judas war eine vorübergehende Traurigkeit der Welt, die aber in keinster Weise eine göttliche Handlung, eine göttliche Verhaltensweise hervorbrachte. Er änderte weder nachhaltig seine Gesinnung noch seine Haltung. Hat man die Art der Traurigkeit der Welt ohne wahre Reue, ist das Endresultat ganz buchstäblich hier der Tod. Er ging hin und er erhängte sich. Ein weiteres Beispiel finden wir im Alten Testament, in 1. Samuel, Kapitel 15, im Hinblick auf König Saul. König Saul hat Dinge getan, die er nicht tun durfte, hat Gott nicht gehorcht. Und dann wurde er von Samuel daraufhin angeredet. Ihm wurde gezeigt, dass er gesündigt hatte. Was war die Reaktion von Saul? Hat er wirklich bereut, dass er gesündigt hatte, dass er Gott ungehorsam war? 1. Samuel 15 und lesen wir Vers 30. Saul sprach, ich habe gesündigt. Also er hat das schon erkannt, ihm tat es leid. Aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Es ging ihm um sein Image, um sein Prestige. Es tat ihm leid, dass er jetzt nicht das Image hatte vor dem Volk Israel, vor den Ältesten, das er meinte haben zu müssen. Es ging ihm keineswegs darum, dass ihm wirklich Reue in seinem Leben gegeben worden war. Darum ging es keineswegs. Es tat ihm leid, dass er, wie gesagt, nicht so dastand, wie er vor dem Volk dastehen wollte. Schauen Sie, wahre Reue geht über den Wunsch hinaus, eine bestimmte Handlung nicht getan zu haben. Dieser Wunsch ist vielfach Selbstmitleid. Man bekommt wie Judas einen Schuldkomplex. Wahre Reue dagegen ist die positive Ausrichtung auf einen Weg der Änderung. Die positive Ausrichtung zur Änderung. Sie ist gar nicht auf sich selbst gerichtet. Sie ist auf Gott gerichtet. Man versteht, dass man Gottes Gesetz gebrochen hat. Man versteht, dass man Gott verletzt hat. Dass man Gott durch sein Verhalten gekränkt hat. Man versteht, dass man anderen Menschen Schaden zugefügt hat. Was sind die Bestandteile wahrer Reue? Kehren wir zu 2. Korinther zurück. Denn Paulus hat noch viel mehr gesagt hier, als nur, dass er von der Betrübnis der Welt gesprochen hat und von der Traurigkeit nach Gottes Willen. Er gibt uns 7 Punkte, die uns zeigen, was wahre Reue hervorbringt. Er sagt hier in 2. Korinther 7 und Vers 11. Denn siehe eben dies, dass ihr betrübt worden seid nach Gottes Willen, Welches Mühen hat das in euch gewirkt, der zu Verteidigung, Unwillen, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr rein seid in dieser Sache. So, dann wollen wir uns mal diese 7 Punkte näher anschauen. Dann wollen wir uns auch fragen, trifft das auf mich zu? Ist das wirklich das, was in meinem Leben vor sich geht, wenn ich gesündigt habe? Ist das die Art von Reue, die ich dann in meinem Leben verspüre, empfinde, erkennen kann? Der erste Punkt, Mühen. Er sagt, welches Mühen hat das in euch gewirkt? Das Wort Mühen kann auch Bemühen bedeuten. Die Elberfelder Bibel schreibt Sorgfalt oder man kann auch, wie ich sagte, Bemühen übersetzen oder Fleiß. Alles dies sind Begriffe, die hier mit eingeschlossen sind. Also welche Sorgfalt, welchen Fleiß, welches Bemühen hat dies bewirkt, diese Erkenntnis, dass ich etwas Falsches getan habe? Schauen Sie, die Korinther wurden im ersten Brief als sehr gleichgültig und uninteressiert gegenüber Sünde beschrieben. Es gab da eine Situation von Unzucht. Paulus sagt, eine solche Unzucht, wie sie noch nicht einmal unter Heiden besteht. Und ihr seid da sehr gleichgültig dem gegenüber vorgegangen. Ihr habt sogar das irgendwo toleriert und gesagt, auch wie toll, was für eine liberale Einstellung haben wir doch, dass wir das alles so tolerieren können, ohne dass ihr da einschreitet. Aber jetzt sagt er, nachdem ihr erkannt habt, wie schlimm die ganze Sache war, was für ein Mühen, ein Bemühen hat das hervorgebracht. Ihre wahre Reue hat nun eine totale, entgegengesetzte Haltung hervorgebracht. Eine totale, entgegengesetzte Sinnesänderung. Schauen wir uns einmal an, wie dies in verschiedenen Stellen der Bibel zum Ausdruck kommt. Matthäus Kapitel 26 zum Beispiel. Matthäus Kapitel 26. Sind wir der Sünde gegenüber gleichgültig? Ach ja, wir haben gesündigt. Na ja, gut, dann tut mir leid. Und dann geht man so weiter seinen Weg. Matthäus 26, Vers 40. Hier musste Christus die Jünger ermahnen. Die hatten nämlich den richtigen Ausblick in keinster Weise gesehen. Matthäus 26, Vers 40, er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend. Schlafen wir, wenn wir wachen sollten. Und er sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und wie wir alle wissen, sind sie sehr in Anfechtung gefallen, als Christus dann verhaftet wurde. Petrus ergriff sogar das Schwert, wollte da den Knecht des Hohenpriesters köpfen, dem den Kopf abschlagen, hat dann nur das Ohr erwischt. Die Jünger waren zu dieser Zeit der Anfechtung nicht wachsam, nicht sorgfältig. Sie waren gleichgültig. Christus warnt. Er sagt, ihr werdet sündigen, wenn ihr nicht sorgfältig, wachsam, aufmerksam seid und euch nicht fleißig Mühe gebt, der Anfechtung zu widerstehen. Und so lesen wir in 2. Petrus Kapitel 1, dass derselbe Petrus, der zum damaligen Zeitpunkt im Garten Gethsemane diese Mühe nicht hatte, aber nachher lernte, sie zu haben. Und so sagt er uns das Gleiche, 2. Petrus Kapitel 1 und Vers 5. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und so weiter und so fort. Wir müssen uns bemühen, sagt er uns hier. Wir müssen Sorgfalt anwenden, das gleiche Wort, was wir im Korintherbrief gelesen haben. Wir müssen Sorgfalt anwenden, um nicht wieder der verderblichen Begierde der Welt zu unterliegen. Denn das war der Zusammenhang in Vers 4, sagt er nämlich. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Wir sollen zu Gottwesen werden, der ihr entronnen seid, den verderblichen Begierden in der Welt. wir sind alle der verderblichen Begierde in der Welt entronnen. Und so sagt er aber jetzt in Vers 5, so wendet alle Mühe daran. Also es war nicht nur die Vergangenheit, um die es geht. Er sagt, nein, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht wieder zurückkehrt in die verderblichen Begierden in der Welt. Und viele sind im Laufe der Zeit zurückgekehrt. Oder wie die Bibel sagt, sind abgefallen von der Wahrheit. Sind zurückgekehrt in die Welt. Petrus sagt, es wäre denen besser gewesen, die hätten die Wahrheit nie erkannt, als dass sie wie die Hunde das wieder auffressen, was sie ausgespien haben. Die Bibel sagt, dass es noch einen weiteren Abfall geben wird vor der Wiederkunft Christi. Die Warnung ist da. Wir müssen uns bemühen, Sorgfalt anwenden, nicht wieder in die verderbliche Begierde der Welt zurückzukehren. Und so sagt er uns in 2. Petrus 1 und in Vers 6. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 6 bis 9. Wir sollen zunächst einmal in Vers 5 in eurem Glauben Tugend, in der Tugend Erkenntnis erweisen. Vers 6, in der Erkenntnis Mäßigkeit, in der Mäßigkeit Geduld, in der Geduld Frömmigkeit, in der Frömmigkeit brüderliche Liebe, in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Vers 8, denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Aber jetzt Vers 9. Vers 9. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Wir sind rein geworden von unseren früheren Sünden. Aber wenn wir uns diese Mühe nicht angedeihen lassen, wird es dazu kommen, dass wir wieder zurückkehren zu den Begierden der Welt, werden wir vergessen haben, dass wir einmal rein geworden sind. Im Falle der Korinther haben sie diese Mühe zunächst einmal dann angewendet. Im Anfang nicht, haben aber dann aufgrund von wahrer Reue diesen Schritt getan. 2. Petrus 1 und Vers 10. Auch hier wieder sagt er, darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, so werdet ihr nicht straucheln. Immer und immer wieder lesen wir, dass wir Mühe, dass wir Sorgfalt anwenden müssen. Nicht dem Ganzen so gleichgültig gegenüberstehen, so das als Routine ansehen, was man so treibt. Ich hatte ja auch eine Predigt vor dem Passa gegeben und gewarnt davor, dass man das Passa so lediglich, auch für getaufte Mitglieder natürlich, so als Routine ansieht. Ja, das muss man halt so jedes Jahr mal machen. Das wäre verderblich. Wir müssen uns mehr und mehr bemühen, wie Petrus sagt, Sorgfalt anwenden, unseren Teil tun, um unsere Berufung, um unsere Auserwählung bei Gott festzumachen. Denn hier ist die Warnung, wenn wir es nicht tun. Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2 und die Verse 1 bis 3. Einige sagen, ja, einmal gerettet, für immer gerettet und dann kann man nicht mehr abfallen. Wenn das der Fall wäre, dann würde diese Stelle überhaupt gar keinen Sinn machen. Denn was sagt Paulus hier? Hebräer Kapitel 2 und Vers 1. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das Wort fest war, achten wir darauf, dass Petrus gesagt hatte, wir sollen unsere Berufung festmachen. Und er sagt hier, denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, das war jetzt im Alten Testament, was sagt er hier? Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben? Wie wollen wir entrinnen, fragt er uns. Mit anderen Worten, eine Warnung wird hier gesagt, nicht am Ziel vorbeizutreiben. Nicht unbedingt, weil unsere Motivation falsch ist. Es geht um Vorbeitreiben. Man ist zu gleichgültig. Man ist zu interesselos geworden. Das ist nicht mehr irgendwie etwas, was einen wirklich bewegt. Man treibt so wie ein toter Fisch im Wasser. Und er sagt, wir müssen uns bemühen, dass das mit uns nicht geschieht. Viele, die von der Wahrheit abfallen, fallen nicht deshalb ab, weil sie gleich von vornherein jetzt einen Hass entwickeln gegenüber Gott und Gottes Wort. Nein, sie werden gleichgültig. Eine Problematik folgt der nächsten, bis dann alles nicht mehr so wichtig zu sein scheint. Zunächst fängt es mit Nachlässigkeit an. Das ist die Warnung. Und so sagt Paulus hier dann, wieder kehren wir zurück zu 2. Korinther 7 und Vers 11, nachdem er von der Mühe gesprochen hat, da bringt er jetzt den zweiten Punkt dazu, Verteidigung. Es geht zunächst um Sorgfalt und nun geht es um Verteidigung. Die Schlachterbibel schreibt Verantwortung. Man wird sich seiner Verantwortung bewusst. Aber im Griechischen hat dieses Wort mit unserem Ruf zu tun. Was für einen Ruf haben wir? Vor Gott. Die Korinther hatten im ersten Brief vor Gott einen sehr schlechten Ruf. Gott hat sie angeschaut und gesagt, ihr seid total tolerant gegenüber falschen Werten, falschen Handlungen, falschen Taten. Aber dieser Ruf vor Gott, darum kommt es hier, darum geht es hier, hat sich nun wegen ihrer wahren Reue geändert. Und wir lesen einiges im Alten Testament über den Ruf der Israeliten, aber es geht auch um eine Prophezeiung hier. Der war sehr schlecht. Der ist sehr schlecht vor Gott. Jeremia Kapitel 6. Jeremia Kapitel 6 und Vers 15. Jeremia 6 und Vers 15. Was sagt hier Jeremia über das alte und auch das moderne Haus Israel und Juda? Sie werden mit Schande dastehen, weil sie solche Gräuel getrieben haben, aber sie wollen sich nicht schämen. Sie wissen nichts von Scham. Darum sollen sie fallen unter den Fallenden, und wenn ich sie heimsuchen werde, sollen sie stürzen, spricht der Herr. Wir müssen aufpassen, dass das sich nicht irgendwie für uns bewahrheitet. Wissen wir nichts von Scham, wenn wir sündigen? Wenn wir wissen, dass wir nicht so leben, wie wir leben sollten? Oder ist uns das gleichgültig? Macht uns das etwas aus? Die gleiche Stelle wird in Jeremia 8 und Vers 12 noch einmal wiederholt. Sind wir unserem Ruf gegenüber, den wir bei Gott haben, gleichgültig? Esra, Kapitel 9. Das war genau das Problem, als die Juden damals aus der Gefangenschaft herauskamen. Esra Kapitel 9, angefangen in Vers 1. Esra 9, die Verse 1 bis 2 zunächst einmal. Als das alles ausgerichtet war, da traten die Oberen zu mir und sprachen: Das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert von den Völkern des Landes. Es wurde ihnen ja klar gesagt, sie sollen keine Ehen eingehen mit den Völkern des Landes. Aber die haben es trotzdem getan. Sie haben sich nicht abgesondert von den Völkern des Landes mit ihren Gräueln, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Perisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn, Vers 2, sie haben deren Töchter genommen für sich und für ihre Söhne. Und das heilige Volk, achten wir auf diese Formulierung, das heilige Volk hat sich vermischt mit den Völkern des Landes. Gott wollte das nicht. Und die Oberen und Ratsherren waren die Ersten bei diesem Treubruch. Weiter in Vers 6. Ich sprach, mein Gott, ich schäme mich. Sieh, die Israeliten in Jeremia, die schämten sich nicht. Aber er sagte, ich schäme mich. Und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott. Er war sich des Rufes des Volkes bewusst bei Gott. Denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen. Und unsere Schuld ist groß bis an den Himmel. Von der Zeit unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen, bis auf diesen Tag. Und um unserer Missetat willen sind wir und unsere Könige und Priester in die Hand der Könige der Länder gegeben worden, ins Schwert, ins Gefängnis, zum Raub und zur Schmach, so wie es heute ist. Er wusste genau, warum das Unglück über sie gekommen war. Die Juden waren wegen dieser Gräuel in die Gefangenschaft geführt worden. Ihr Ruf war dahin. Nun wollte Esra den Ruf der Juden vor Gott wiederherstellen, indem er um Vergebung der Sünde bat, aber mit wahrer Reue. Und so lesen wir im Psalm 103, die Verse 11 bis 12. Psalm 103 und Vers 11. So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten, die ihn respektieren, die auf richtige Weise mit ihren Sünden umgehen. Wenn wir auf richtige Weise bereuen, wird uns Gott vergeben, werden wir seine Gnade erlangen. Und es gibt keine Sünde, die, wenn sie bereut wird, nicht weggewaschen werden kann von Gott. Keine einzige, wenn wir die richtige Reue haben. Und er sagt, sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wenn wir Gott gehorchen, dann wird er uns von unserer Sünde befreien. Dann wird er uns von unserer Sünde reinigen. Dann wird er unseren Ruf bei ihm wiederherstellen. Aber wir müssen natürlich den Willen haben, dass dies geschieht. 1. Thessaloniker, Kapitel 1 und Vers 3. 1. Thessaloniker, Kapitel 1 und Vers 3. Wir denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Vers 6. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis, mit Freuden, im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild gewesen seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Schauen wir uns hier an, was gesagt wird. Sie haben das Wort Gottes angenommen. Sie haben auf Paulus geblickt, auf sein Vorbild, haben es angewandt, wurden selbst jetzt zu einem Vorbild für andere Christen, die ihnen jetzt nachfolgten. Sie hatten einen guten Ruf, die Gemeinde in Thessalonik. Sie wurden anderen Christen zu einem Vorbild. Wir sollten hier in Deutschland zu einem guten Ruf werden, einen guten Ruf erhalten, sodass wir anderen Christen zu einem Vorbild werden können. Neue Leute, die zu uns kommen, dass die sehen können, ja, die sind wirklich Menschen, denen ist es ernst. Die sind nicht hier in einem sozialen, freundlichen Club. Darum geht es nicht. Da gibt es andere Gemeinden, wo man hingehen kann. Uns ist es ernst, was wir hier tun. Und so kehren wir zurück zu 2. Korinther, Kapitel 7. 2. Korinther, Kapitel 7. Und schauen wir uns jetzt den dritten Aspekt an. Wir hatten Mühen oder Bemühen gesehen. Verteidigung heißt es hier. Der dritte Aspekt, Unwillen. Unwillen. Unwillen im Sinne von Empörung oder wie die Schlachterbibel schreibt, Entrüstung und Ärger. Ärger? Wie? Wir sollen uns ärgern? Es geht um den Unwillen, um den Ärger gegenüber dem Falschen, das man getan hat. Man ist unwillig mit sich selbst, man ärgert sich darüber, jetzt habe ich es doch wieder getan. Wir lesen in Hiob, das können wir uns nachher anschauen, Kapitel 42 und Vers 6, dass der Hiob, nachdem er erkannt hatte, worum es bei ihm eigentlich gegangen war, er sagte, jetzt, und die Mengebibel schreibt, bereue ich in Staub und Asche. Jetzt habe ich erkannt, worum es geht. Jetzt bereue ich in Staub und Asche. Lutherbibel schreibt Buße, ich tue Buße, das ist eine schlechte Übersetzung. Die ganze Idee mit Buße tun ist eigentlich überhaupt gar nicht biblisch. Es geht um Reue. Es geht darum, dass man auf richtige Weise bereut. Hiob bereute in Staub und Asche. Wenn man das Falsche liebt, dann wird man es niemals los. Wenn wir lieben, was wir tun, obwohl es falsch ist, dann wird man es niemals aufgeben. Wir müssen zu dem Punkt kommen, dass wir hassen, was falsch ist. Wir müssen Unwillen darüber haben, wir müssen Ärger darüber haben, wir müssen Empörung darüber haben, Entrüstung. dass wir dieses Falsche tun. Selbst wenn wir dem Falschen gleichgültig gegenüberstehen, wird es niemals dazu führen, dass wir uns davon befreien können. Wir können durch unsere Umwelt so verhärtet werden, dass einem das Böse um uns herum gar nicht mehr berührt. Deswegen ist es auch sehr wichtig, wie wir in der Kurzpredigt gehört haben, dass man seine Freunde sorgfältig aussucht, dass man sich nicht in einer Umgebung befindet, wo man falsch beeinflusst wird. Denn die Umwelt kann einen beherrschen. 1. Korinther Kapitel 5, die Verse 1 und 2. 1. Korinther Kapitel 5 und die Verse 1 und 2. Denn in dem 1. Korintherbrief hatten die überhaupt keinerlei Unwillen über das, was geschah. Die waren nicht entrüstet darüber. Sind wir entrüstet darüber, wenn Menschen, die wir kennen, total in Sünde leben und in keinster Weise den Wunsch haben, dies zu ändern. Nun, wir können andere Menschen nicht verändern. Darum geht es mir jetzt nicht. Aber es waren hier Mitglieder. Und die Gemeinde, schauen wir uns an, was Paulus hier sagt, in 1. Korinther Kapitel 5 und Vers 1. Überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie sie es nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Was sagt er hier? Und ihr seid aufgeblasen. Wir sind heute hier, um den ersten Tag der ungesäuerten Brote zu begehen, wo wir diesen Sauerteig, der in diesem Falle symbolisch steht für Sünde, ablegen. Aber die hatten das keineswegs getan. Die waren aufgeblasen. Und ihr seid nicht vielmehr traurig geworden, sodass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Das wäre die richtige Reaktion gewesen. Nee, die waren so tolerant, die konnten alles dies akzeptieren, tolerieren. In unserer liberalen Auffassung heute geht ja sowieso alles, da gibt es ja gar nichts mehr, was verkehrt ist. Alles ist ja akzeptabel. Sie hatten keinen Ärger, sie hatten keinen Unwillen, keine Entrüstung über das, was da geschehen war, diese schreckliche Sünde. Sie waren in keinster Weise über diese schreckliche Untat in ihrer Mitte empört. Wir müssen das Böse hassen, verabscheuen. Nur dann können wir es loswerden. Nur dann. Gleichgültigkeit wird uns niemals dazu bringen, dass wir auf richtige Weise bereuen. Schauen wir uns Römer Kapitel 12 an. Römer Kapitel 12 und lesen wir Vers 9. Römer 12 und Vers 9. Da heißt es, die Liebe sei ohne falsch. Aber er sagt noch mehr. Hasst das Böse und hängt dem Guten an. Hasst das Böse. Tun wir das? Hassen wir es wirklich? Oder wissen wir noch nicht einmal, was böse ist? Vielleicht denken wir auch, ja, das kann man ja ohne weiteres machen. Aber sagt uns Gottes Wort vielleicht etwas anderes? Psalm 119. David, ein Mann nach Gottes Herzen. Das hat diesmal auf Englisch gesagt. A man after God's own heart. Ein Mann nach Gottes Herzen. Schauen wir uns einmal an, wie er sich diese Dinge angesehen hat. Psalm 119. Manchmal ist es schwer, wenn ich Englisch denke und Deutsch spreche, oder wenn ich Deutsch spreche und Englisch denke, oder wenn ich nicht mehr unterscheide zwischen Englisch und Deutsch. Psalm 119 und Vers 104. Das ist nebenbei gesagt die Kunst, wenn man eine andere Sprache spricht und beherrschen will. Man muss in der anderen Sprache denken. Wenn Sie zum Beispiel in Deutsch jetzt reden und wollen das jetzt in Ihrem Sinne ins Englische übersetzen, das klappt nicht. Sie müssen dahin kommen, dass Sie in diesen Sprachen reden. Psalm 119, oder vielmehr denken, reden auch. Psalm 119 und Vers 104. Dein Wort macht mich klug. Also nicht unbedingt die Weisheit von anderen Menschen, die daherkommen und sagen, ja, das geht doch alles, das kann man doch ohne Wort dazu tun. Nein, dein Wort macht mich klug. Und darum, weil eben er Gottes Wort studiert, hasse ich alle falschen Wege. Tun wir das? Oder lassen wir uns so beeinflussen von unseren Eltern, unseren Kindern, unseren Freunden, unseren Mitarbeitern, unseren Ehepartnern, was immer, dass wir nicht alle falschen Wege hassen? Dass wir in unserem Sinne vielleicht meinen, auch das kann ich ruhig tun. Psalm 119 und Vers 113. Psalm 119 und Vers 113. Er sagt hier, ich hasse die Wankelmütigen und liebe dein Gesetz. Die Zürcher Bibel schreibt, ich hasse die, die sich in zwiespaltiger Weise bewegen oder die zwiespältig sind. Die Schlachterbibel schreibt, die geteilten Herzens sind. Es geht nicht darum, dass er die Personen gehasst hätte, das keineswegs. Aber er hasste die Lebensweise. Diese Lebensweise der Zwiespaltigkeit, man ist geteilten Herzens, man weiß gar nicht so recht, wie man irgendwie jetzt leben sollte. Auch in Psalm 119, Vers 163. Psalm 119, Vers 163. Da sagt er, Lügen bin ich Feind. Sie sind mir ein Greuel. Aber dein Gesetz habe ich lieb. Lügen bin ich Feind. Die Schlachterbibel schreibt, ich hasse die Lüge und verabscheue sie. Tun wir das? Oder denken wir vielleicht, das kann man ruhig machen, das ist ja nicht so schlimm. Man muss ja vielleicht unter einer solchen Situation heraus lügen, weil man ja da die Wahrheit nicht sagen kann. Kehren wir zu 2. Korinther 7 zurück. 2. Korinther Kapitel 7, Vers 11, der vierte. Oder der vierte Punkt, der vierte Aspekt. Wir hatten also Mühen gesehen, Verteidigung, Unwillen. Jetzt kommt Furcht. Jetzt schreibt er von Furcht. Die wahre Reue hat also Furcht erzeugt. Furcht? Ich dachte, wir sollten uns nicht fürchten. Ich dachte, es heißt, die Furcht ist nicht in der Liebe. Die wahre Liebe treibt die Furcht aus. Wieso kann jetzt hier von Furcht die Rede sein? Nun, es geht hier um etwas anderes. Es geht hier darum, dass man erkennt, dass man sich erkennt, dass man erkennt, wie man ist, wer und was man ist. Man erkennt sein sündiges Verhalten. Man weiß, dass diese Sünde zum Tode führt, wenn sie nicht bereut wird. Es geht hier um eine positive Art von Furcht. Es geht hier darum, dass diese Furcht einen bewahrt, den falschen Weg zu gehen. Es geht darum, dass diese Furcht, die man hat, einen bewahrt, die unvergebbare Sünde zu begehen. Es ist eine positive Ausrichtung gegenüber Gott, keine negative Ausrichtung anderen Menschen gegenüber. Das ist die Furcht, die es zu meiden gilt. Wir fürchten uns nicht vor anderen Menschen. Wir fürchten uns nicht, was andere Menschen uns tun können. Das ist uns egal. Aber wir fürchten uns schon, gegen Gott zu sündigen. Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10, die Verse 26 bis 31. Damit fängt es aber nicht an, aber damit kann es aufhören. Hebräer 10, Vers 26, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, dann haben wir in Fort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Nun, wir glauben nicht in eine ewig brennende Hölle, keineswegs, das sagt die Bibel nicht. Aber die Bibel spricht natürlich von einem Gehenna-Feuer, dem feurigen Pfuhl. Zu diesem Punkt wird es kommen für diejenigen, die sich total mit hasserfüllter Einstellung gegenüber Gott gewendet haben. Die werden in diesem feurigen Pfuhl verbrannt werden. Ihre Existenz wird aufhören. Es geht nicht um eine ewige Folter. Das ist ein heidnisches, falsche Idee. Aber es geht darum, sie werden in der Tat aufhören zu existieren. Und das ist das, worauf natürlich wir nicht warten wollen. Vers 27. Für die allerdings wird es ein schreckliches Warten sein auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Vers 28, wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Vers 29, eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch den er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Vers 30. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Vers 31. Da sagt er, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wenn wir Gott spotten, müssen wir nicht erwarten, dass wir von Gott großartige Barmherzigkeit erlangen. Nein, es geht darum, dass wir uns fürchten sollen in positiver Weise gegen Gott zu sündigen. Und so lesen wir in Sprüche Kapitel 14. Sprüche Kapitel 14 und Vers 16. Wenn Sie Englisch können, wir haben gerade eine neue Broschüre veröffentlicht im Englischen, irgendwann kommt die auch im Deutschen, über Strafe für Sünde. Punishment for sin. Die Bibel macht das ganz klar. Es gibt Strafe für Sünde. Wir müssen nicht meinen, dass es keine Strafe für Sünde gibt. In Sprüche 14 und Vers 16, aber es gibt natürlich Voraussetzungen, wann diese Sünde oder vielmehr diese Strafe eintritt. Es sagt hier, ein Weiser scheut sich und meidet das Böse. Aber ein Tor fährt trotzig hindurch. Die Elberfelder-Bibel schreibt, der Weise fürchtet sich und meidet das Böse. Schlachter und weicht vom Bösen. Der Weise fürchtet sich davor, zu sündigen. Er scheut sich davor, zu sündigen. Er scheut sich davor, Böses zu tun. Der Tor jedoch hat ein falsches Sicherheitsgefühl. Keinerlei Gottesfurcht. Und fährt trotzig einher. Denkt, er kann so leben, wie er will. Hebräer Kapitel 4 und Vers 1. Hebräer Kapitel 4 und Vers 1. Auch hier sagt uns Paulus sehr deutlich, so lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Es geht hier um die Ruhe im Millennium, die Ruhe im Reich Gottes. Achtet mit Furcht darauf, dass keiner zurückbleibt. Die richtige positive Furcht wird uns dazu motivieren, immer wieder zu bereuen, wenn wir gesündigt haben, immer wieder Vergebung zu erlangen, immer wieder aufzustehen, wenn man hingefallen ist. Der Gerechte fällt 7-mal am Tag hin, wie es heißt, aber er steht immer und immer wieder auf. Darauf kommt es an. Nicht aufgeben, nicht sagen, ach, zu viel ist zu viel, jetzt langt es mir aber. Nein, immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen, immer wieder sich an Gott wenden und ihn um Vergebung bitten. Aber auch diese richtige positive Furcht haben, die positive Furcht, sich nicht zu ändern, sondern vielmehr die positive Furcht haben, sich zu ändern. Weil man weiß, was letztendlich geschehen kann, wenn man es nicht tut. Wenn man zu gleichgültig, zu nachlässig wird. Schauen wir uns den nächsten Punkt an, 2. Korinther Kapitel 7 und Vers 11. Was ist der nächste Punkt, den Paulus hier anspricht? Nach der Furcht, da schreibt er hier, oder die revidierte Lutherbibel schreibt hier, Verlangen. Verlangen. Also nach den Mühen kam die Verteidigung, der Unwillen, die Furcht, jetzt das Verlangen. Die Schlachterbibel schreibt Sehnsucht. Was ist damit gemeint? Es ist das intensive, sehnsüchtige Verlangen, sich zu ändern. Haben wir dieses intensive, sehnsüchtige Verlangen, dass wir uns ändern wollen, weil wir erkennen, wer und was wir eigentlich sind? Matthäus Kapitel 5 und Vers 6. Christus sagt genau das Gleiche hier mit anderen Worten. Er beschreibt jemanden, der wahre Reue hat, der sich auf dem Weg hin zur Vollkommenheit bewegt. Matthäus 5 und Vers 6. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Hungern und dürsten wir nach der Gerechtigkeit. Stellen wir uns einmal vor, wir sind in einer Wüste und wir sind am Verschmachten, haben nichts zu essen, nichts zu trinken. Dann hungern und dürsten wir wirklich nach physischem Gut. Aber Christus sagt, nein, wir sollen nach geistlichem Gut hungern und dürsten. Wenn wir das tun, nicht gleichgültig all dem gegenüberstehen, dann wird uns Vergebung zuteil, dann werden wir gesättigt werden, dann werden wir letztendlich im Reich Gottes sein. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 2, hier wird eine andere Analogie zum Ausdruck gebracht, die aber auch wiederum das Gleiche sagt. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 2, er sagt, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein. Ein neugeborenes Kindlein, das ist sehr begierig nach der Muttermilch. Er gibt dieses Beispiel, um zu zeigen, so müssen wir uns verhalten. Wir sollen begierig sein nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die ungeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Sünde scheidet uns von Gott. Unbereute Sünde scheidet uns von Gott. Da können wir nicht zunehmen zum Heil. Die muss aus dem Weg geräumt werden. Und zwar aufgrund von wahrer Reue. Psalm 119 und Vers 60. Psalm 119 und Vers 60. Hier heißt es wiederum, ich eile und ich säume nicht zu halten deine Gebote. Die Elberfelder Bibel schreibt, ich bin geeilt und habe nicht gezögert, deine Gebote zu halten. Der David, der wollte Gottes Gebote halten. Das heißt nicht, dass er unfehlbar war. David hat streckenweise sogar schwer gesündigt. Aber wenn er das erkannte, hat er wirklich tief bereut und sich vorgenommen, ich werde es nicht mehr tun. Das heißt nicht, dass er immer das dann auch durchgeführt hat, aber er hatte die richtige Einstellung. Er sagte, ich will deine Gebote halten, ich will nicht zögern, ich will eilen, es zu tun. Ich will es nicht aufhalten, ich will es nicht versäumen, ich will es, wie gesagt, nicht verzögern. Auch was die Reue angeht, ich will die Reue nicht hinausschieben. Ach, ich habe heute keine Reue, habe ich irgendwie nicht so das Gefühl, ich mache es vielleicht nächste Woche mal. Nein, wenn man erkannt hat, dass man gefallen ist, gesündigt hat, etwas Falsches getan hat, sofort sich an Gott wenden und um seine Reue bitten. Denn letztendlich ist die Reue etwas, was von Gott kommt. Gott bietet uns seine Reue an, aber wir müssen sie annehmen. Wir müssen sie in unserem Leben durchführen. Schauen Sie, als damals Petrus den Menschen, die dann getauft wurden, sagte in Apostelgeschichte 2, dass sie schuldig geworden waren am Tode Jesu Christi. Wie wir alle schuldig geworden sind am Tode Jesu Christi. Jeder von uns ist für den Tod Jesu Christi verantwortlich. Machen wir uns das einmal ganz plastisch klar. Deine Sünde, meine Sünde, ihre Sünde hat zum Tode Jesu Christi geführt. Ich habe das schon mehrfach gesagt. Wenn Sie der einzige Mensch auf Erden gewesen wären, es hätte sonst keinen anderen Menschen gegeben. Christus wäre auch für Sie gekommen, alleine für Sie. Wäre für Sie gestorben, hätte für Sie den Tod erlitten, damit Sie Vergebung der Sünde erlangen können, damit Sie im Reich Gottes sein können. Sehen Sie sich das ganz persönlich an. Und die Menschen hier, die haben das auch verstanden. Denn Apostelgeschichte 2, da lesen Sie, dass Sie am Tode von Jesu Christi schuldig geworden sind. Sie haben ihn, um es klar zu sagen, umgebracht. Sie wurden seine Mörder. Und so sagt es hier auch in Apostelgeschichte 2, Vers 37. Und als Sie das hörten, da ging es Ihnen durchs Herz. Da ging es Ihnen durchs Herz. Und Sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir nun tun? Die wollten, die wussten, es musste etwas geschehen in ihrem Leben. Wenn wir sündigen und wir erkennen, dass wir gesündigt haben, geht das uns durchs Herz. Und sind wir dann willens, etwas zu tun? In dem Falle natürlich, sich an Gott zu wenden, seine Reue zu erhalten, sie anzuwenden, das Opfer Jesu Christi anzunehmen zur Vergebung unserer Sünde, sodass wir wieder rein dastehen können vor Gott. Sie waren über ihre Schuld erschüttert. Sie waren begierig zu erfahren, was sie tun müssten. Also lesen wir nun weiter in 2. Korinther Kapitel 7 und Vers 11. Den nächsten Punkt von wahrer Reue. 2. Korinther 7 und Vers 11 kehren wir zurück. Der nächste Punkt, der hier erwähnt wird, ist Eifer. Der sechste Punkt, Eifer. Was ist Eifer? Es ist ein brennendes, intensives, enthusiastisches Begehren für das Richtige. Man ist eifrig, man ist begeistert dabei, das Richtige zu tun. In Offenbarung 3 lesen wir über eine Kirchengemeinde, die keineswegs diesen Eifer hatte und hat. Offenbarung Kapitel 3. Und lesen wir Vers 19. Da sagt Christus, und er spricht alle an, alle Christen zu allen Zeiten. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und die züchtige ich. So sei nun eifrig. Und das heißt hier, tue Buße, schlecht übersetzt, bereue. Sei nun eifrig und bereue. Menge schreibt, sei nun eifrig und gehe in dich. Denn Reue führt zur Sinnesänderung. Zunächst einmal muss man sich selbst erkennen. Man muss in sich gehen, man muss über sich selbst nachdenken. Man muss sehen, ja, wie steht man eigentlich hier im Verhältnis zu Gott? Die Christen, die hier erwähnt werden, die hatten eine falsche Selbsteinschätzung. Schauen wir an, was hier gesagt wird über diese Gemeinde, über die Kirchen, die hierzu gehören. Denn, wie gesagt, das ist etwas, was auch für die Endzeit gerade wichtig ist. Christus sagt hier in Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ja, die sind gleichgültig irgendwo. Die sehen vielleicht so die Kirche als einen, wie ich sagte, so einen Club an, wo man hingehen kann, wenn man nichts Besseres vorhat. Hat man ja Freunde dort, kann man ja hingehen, kann man mit den Freunden irgendwie dann zusammenkommen. Wenn das alles ist, dann hat man den Sinn der Kirche in keinster Weise erkannt. Und er sagt hier, ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde, sagt Christus hier. Und du sprichst aber, ja, ich bin doch reich, habe doch genug, brauche doch nichts. Oh, diese Einstellung, ich brauche doch nichts, ich weiß doch alles, ich kann doch alles, mir braucht keiner was zu sagen. Christus sagt, und du weißt doch nicht, dass du elend bist, dass du jämmerlich bist, dass du arm bist, dass du blind bist, dass du bloß bist. Und er sagt hier, ich rate dir, dass du Geld von mir kaufst oder Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Du bist keineswegs reich. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und auch Augensalbe, dass du sehen mögest. Die sind alle blind, die hier beschrieben werden. Es geht um Eifer. Den richtigen Eifer, das richtige Begehren zu haben, das richtige zu tun. Laodicea, wie es hier heißt, muss eifrig werden, muss wirklich bereuen. Die gute Nachricht schreibt hier, macht also ernst und kehrt um. Darauf kommt es an. Macht also ernst. Hört auf, darum zu spielen, sondern macht ernst und kehrt um in eurem Leben. Und dann schauen wir uns den letzten Punkt an, in 2. Korinther Kapitel 7 und in Vers 11. 2. Korinther, Kapitel 7 und Vers 11. Nachdem es zu Mühen gekommen war, zur Verteidigung, zum Unwillen, zur Furcht, zum Verlangen, zum Eifer, wird hier noch Bestrafung erwähnt. Bestrafung als der 7. Punkt. Bestrafung in dem Sinne, man soll korrigieren, was man falsch gemacht hat, indem man nun das Richtige tut. Das heißt, man bestraft sich selbst in dem Sinne, dass man das Böse, was man getan hat, wegnimmt, indem man nun das Gute tut. Es geht hier keineswegs um Buße, wie sie in einigen Kirchen gelehrt wird, dass man da irgendwie sich selbst da jetzt blutig schlägt mit Peitschen oder dass man da jetzt auf Knien da rumrutscht, bis die Knie blutig werden. Das ist alles total heidnisch und hat mit der Bibel absolut nichts zu tun. Darum geht es keineswegs. Dieses masochistische Begehren ist absolut total verkehrt. Darum geht es nicht. Aber schauen wir uns an, worum es geht. In 1. Korinther Kapitel 15, hier war der Apostel Paulus. Der war sich klar darüber, dass er, als er noch nicht bekehrt war, sogar die Gemeinde, die Kirche Gottes sogar verfolgt hat. Hat dazu beigetragen, dass Christen ins Gefängnis geworfen wurden. Und was sagt er hier in 1. Korinther 15 und Vers 9? 1. Korinther 15 und Vers 9, die Verse 9 und 10. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber er fährt fort zu sagen in Vers 10, er lief nicht lauf mit einem Schuldkomplex herum jetzt, denn er wusste, dass Gott ihm das vergeben hatte. Aber gleichwohl sagt er folgendes, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Also er gab natürlich Gott das Verdienst. Er wusste, dass es Gott war in ihm, der dies ermöglichte, aber er war willens, so quasi als Ausgleich, wenn man das so sagen will, für das Böse, das er getan hatte, sehr viel Gutes zu tun. Man ersetzt das Böse durch das Gute. Ein Beispiel findet sich hier in Psalm 51. Denn David hat auch viel gefehlt, wie wir wissen. Ich meine, viel gefehlt. Und er hat das auch erkannt. Und in Psalm 51 und Vers 12 da gibt er ein Gebet hier, das wahre Reue zeigt. Er war sich bewusst, das war die Sache, nachdem er Ehebruch betrieben hatte mit Bathsheba und dann dafür verantwortlich war, dass der Ehemann, der Uriah, im Krieg umkam. Also er war des Ehebruchs schuldig und er war natürlich auch des Mordes schuldig. Und es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis er erkannte, dass ihm klar wurde, was er alles so getrieben hatte. Aber dann hat er aufrichtig bereut. Und er sagt in Vers 12, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Er war sich dessen bewusst. Diese Sünden, die er begangen hatte, die waren sehr, sehr schwer. Und er bat jetzt Gott darum, dass er ihm nicht seinen Heiligen Geist nehmen würde. Was eben auch zeigt, dass er den Heiligen Geist hatte. Er sagt, erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Und wenn das geschehen wäre, wenn in ihm diese Änderung erfolgt wäre, was würde er dann tun? Was Gutes würde er dann tun? Er sagt hier in Vers 50, ich will die Übertreter deine Wege lehren und oder dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Aber er wusste zunächst einmal, es war notwendig, dass er eine Änderung in seinem Leben hervorbrachte. Das würde auch nicht allzu effektiv sein, wenn er da jetzt, derjenige, der schwer gesündigt hat, und alle wussten das, wenn der da jetzt da stand und dann Sündern seine Wege beibringen wollte. Das ist irgendwie so merkwürdig in einigen Kirchen, wo mittlerweile jetzt es sogar erlaubt ist, dass also homosexuelle, praktizierende Geistliche von der Kanzel heraus Gottes Weg verkünden. Oder wenn Frauen Gottes Weg verkünden von der Kanzel, wo doch die Bibel deutlich sagt, dass es nicht einer Frau gestattet ist, andere über die Bibel von der Kanzel her zu belehren. Nein, das ist nicht das, worauf es ankommt. Darum sollte es nicht gehen. David bittet um Vergebung, er bittet um Reinigung und dann würde er in der Lage sein, Gutes zu tun. Wir blicken auf unser vergangenes Leben. Wir sind froh, dass es hinter uns liegt. Wir haben den Wunsch, anstatt des Bösen das Gute zu tun. Wahre Reue hat damit zu tun, wie wir unsere Zukunft gestalten. Paulus ließ sein früheres Leben hinter sich. Er sagte, ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und er bemühte sich dann um das Gute, was vor ihm lag. Er sagte, Gott hat mir die Gelegenheit gegeben, Gutes zu tun. Ich werde jetzt mit Gottes Hilfe dies dann auch tun. Was ist dann das Endresultat wahrer Reue? Das Endresultat. Nun schauen wir uns dies an. 2. Korinther 7. Schauen wir uns das noch einmal an. 2. Korinther 7 und Vers 11. Nachdem alle diese Dinge hier geschehen sind, die Paulus beschreibt, das Mühen, die Verteidigung, der Unwille, die Furcht, das Verlangen, der Eifer, die Bestrafung. Was sagt er dann? Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr nun rein seid in dieser Sache. Sie haben bereut, sie sind gereinigt worden von der Sünde, die sie hatten. Ihre Sünden sind vergeben worden. Aufgrund ihrer wahren, aufrichtigen, ungeheuchelten Reue. Der Reue, die vor Gott gilt, dieser Traurigkeit, die vor Gott gilt. Nicht die Betrübnis dieser Welt, die nur zeitweilig ist, weil man irgendwie es einem leid tut, dass man was Falsches getan hat und sich dann aber nicht ändert. Reinigung ist sehr wichtig. In 1. Johannes Kapitel 1 heißt es ja, dass wir alle hin und wieder sündigen. Wenn einer meint, dass er also jetzt zur Vollendung gelangt ist und der sündigt nicht mehr, der ist dann derjenige, der hier beschrieben wird, derjenige, der also nichts weiß, der sagt, ach, ich habe doch nichts notwendig, ich bin doch schon rein. Nein, was sagt er hier? 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 7 bis 9. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wir bereuen auf richtige Weise und wir nehmen das Opfer Jesu Christi zur Vergebung unserer Sünden an und dann macht uns das Blut Jesu rein von unserer Sünde. Von aller Sünde, wie es heißt. Wie ich sagte, es gibt keine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Haben Sie in Ihrem Leben schreckliche Dinge getan? Meinen Sie, ach Gott kann mir doch nicht das vergeben? Ich habe Leute gesprochen, die mir das gesagt haben. Und ich habe ihnen gesagt, was immer sie getan haben, Gott kann und wird ihnen vergeben, wenn sie auf richtige Weise bereuen. Aber er fährt fort, Folgendes zu sagen in Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, und das gibt es auch, dass Menschen sagen, ach, wir sind ja so gerecht, wir brauchen uns erst gar nicht taufen zu lassen. Wofür denn? Wir haben ja nicht gesündigt. Uns geht's ja doch gut. Wenn die das sagen, dann betrügen sie sich selbst. Oder wie es heißt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir haben noch nicht einmal die Wahrheit erkannt, wenn wir so etwas sagen. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, und zwar zu Gott bekennen, es geht nicht darum, dass sie jetzt zu mir kommen und mir alle ihre Sünden bekennen, die sie mal begangen haben. Nein, es geht darum, sie bekennen sie zu Gott. So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Diese Reinigung ist sehr wichtig zu verstehen. Und auch in 1. Petrus Kapitel 1 und in Vers 22. 1. Petrus 1 und Vers 22. Habt ihr eure Sünden gereinigt? Oder vielmehr noch einmal, habt ihr eure Seelen gereinigt? Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit? So reinigt man seine Seelen, so reinigt man sein Leben, indem dass man jetzt der Wahrheit gehorsam ist. Und zwar zu ungefärbter Bruderliebe. So habt euch untereinander beständig lieb, aus reinem Herzen. Mit anderen Worten, wir haben uns gereinigt. Zu ungeheuchelter, unvergänglicher Bruderliebe. Und da wir nun ein reines Herz haben, so sollen wir auch den anderen beständig lieb haben. Aus reinem, aus ungeheucheltem Herzen. Tun wir das. Ich habe ja in der Predigt vor dem Pastor noch einmal darauf hingewiesen. Wenn wir nicht willens sind, unserem Nächsten zu vergeben, dann wird uns Gott auch nicht vergeben. So ernst ist das. Und lesen wir auch in Psalm 51, kehren wir noch einmal zu diesem Psalm zurück, nachdem David erkannt hatte, was er getan hatte und um Vergebung bittet. Psalm 51, die Verse 4 und 5. Er wendet sich an Gott. Er wusste, er selbst kann sich nicht reinigen. Er sagt, wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Also David erkannte sich selbst. David erkannte, was er getan hatte. David wusste, er muss eine Reinigung erfahren. David wusste, er kann es alleine nicht tun. Er kann es eigentlich überhaupt nicht tun. Aber er muss sich an Gott wenden. Und Gott wird ihn reinigen von seiner Sünde. Und das bittet er ja auch hier. Und er hat diese Reinigung auch erlangt. Noch einmal der Unterschied zwischen Betrübnis oder Traurigkeit der Welt und göttlicher Betrübnis oder Traurigkeit nach Gottes Willen. Die Traurigkeit der Welt, da ist man betrübt, weil man seinem Image nicht gerecht wurde. Man ist betrübt darüber, dass man vielleicht jetzt nicht den guten Ruf bei anderen hat, den man gerne hätte. Die Schauspielerei, die man betrieben hat das ganze Leben hindurch, die wird auf einmal jetzt aufgedeckt. Da ist man sehr betrübt darüber. Die erkennen, dass man ja gar nicht so ist, wie man vorgibt zu sein. Ich habe das oft erlebt, dass Prediger von der Kanzel total mit Macht und mit Überzeugung in Anführungszeichen gewisse Dinge gelehrt haben. Zum Beispiel, man muss den Sabbat halten. Und dann wurden Änderungen eingefügt und es waren eine der ersten, die auf einmal dann den Sabbat nicht mehr hielten. Wie überzeugt waren die? Nein, die wollten ihrem Ruf als Prediger, sagen wir mal, treu bleiben, vielleicht ihren Job behalten, ihr Gehalt beziehen, was weiß ich. Nein, die Betrübnis der Welt, die bringt nichts. Die ist eben dazu da, weil man eben sein Image behalten will. Man ist betrübt darüber, dass man wegen seiner Fehler vielleicht von Menschen nicht geehrt wird. Man ist vielleicht auch betrübt darüber, dass man aufgrund seiner Fehler Strafe erleidet. Aber es hat nichts mit Gott zu tun. Hat nichts damit zu tun, wie man sich gegenüber Gott verhält. Da kommt jetzt die göttliche Betrübnis zum Tragen. Diese Traurigkeit nach Gottes Willen. Da ist man nämlich besorgt. Da ist man besorgt darüber, wie Gott über einen denkt. Da ist man besorgt darüber, dass man Gott gekränkt hat, weil man gesündigt hat. Man schämt sich, was man Gott angetan hat. Er ist über unsere Sünden betrübt. Wussten Sie das? Wenn Sie sündigen, wussten Sie, dass Gott über Ihre Sünden bekümmert ist. Lesen wir dies zum Abschluss. Im Psalm 78, die Verse 40 bis 41. Und denken wir daran, wenn wir das nächste Mal mit einer Sünde konfrontiert werden, haben wir die Betrübnis, die vor Gott gilt, diese Reue. Nehmen wir sie an, die Gott Ihnen bietet. Und gehen Sie nicht oberflächlich und in vielleicht nicht sehr ernsthafter Weise darüber hinweg. Was immer die Sünde sein mag. Was immer eine falsche Haltung sein mag. Was immer Ihre Abhängigkeit, sagen wir mal, von gewissen Dingen sein mag. Ziehen Sie einen Schlussstrich. Und so lesen wir in Psalm 78 die Verse 40 und 41. Wie oft trotzten sie ihm in der Wüste und betrübten ihn in der Einöde. Sie versuchten Gott immer wieder und kränkten den Heiligen Israel. Betrüben wir Gott nicht, kränken wir ihn nicht. Seien wir bemüht, eine richtige Verhaltensweise an den Tag zu legen im Hinblick auf Gott. Denn diese Reue wird uns zum Heil führen. Die andere, Betrübnis der Welt, zum Tod.